Hey Julia, ich bin's, Diana. Wir haben ja an den Zuschriften zu unserem Dreijährigen wieder gemerkt, wie viel Aufklärungsbedarf da in Sachen Wechseljahre immer noch ist. Also auch bei so Einsteigerfragen wie, woran merke ich, dass ich drin bin? Zumal ja auch immer wieder Frauen nachkommen, die zum Start von Meno an mich so Mitte 30 waren und jetzt mit Ende 30 vielleicht plötzlich merken, dass irgendwas anders ist als vorher. Und um genau diese Frauen geht es heute. Für die hat mein heutiger Gast, Gynäkologin Dr. Judith Bildau, den Begriff In-Between-Frauen geprägt. Hör mal rein, was sie zu sagen hat. Und nicht nur dazu, Judith ist eine unheimlich warmherzige und engagierte Anwältin der Frauen in Sachen Gesundheit. Und als echt große Medfluencerin hat sie auch ein paar ganz spezielle Einblicke in die Entwicklung. Und danach habe ich sie natürlich auch gefragt. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Judith Bildau. Die Gynäkologin macht sich stark für Aufklärung und für das Thema Frauengesundheit, unter anderem in Büchern und in den sozialen Medien. Herzlich willkommen, liebe Judith.
Diana, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders.
Das freut mich. Und Judith, als allererstes möchte ich dir mal ein Kompliment machen. Du erklärst wirklich, wirklich gut und dabei immer total warmherzig. Und du schaffst es echt auch, komplizierte Sachverhalte auf drei Kacheln unterzubringen. Und ich weiß, das ist echt schwierig und das ist auch aufwendig. Es kostet viel Zeit. Ich kann mich auch nicht groß an Werbung auf deinem Kanal erinnern. Und du machst das ja auch nicht für eine große Krankenkasse oder so. Also das sind viele Stunden, die du da erstmal reinsteckst. Was ist deine Motivation? Was treibt dich an?
Das ist eine gute Frage, aber ich finde es eine ganz wunderbare Möglichkeit, Frauen zu erreichen. Frauen, die Fragen haben, die, und das beklage ich ja immer wieder, und das soll auch keine übermäßige Kritik an Kollegen oder Kolleginnen sein, aber Frauen sind, was ihre Gesundheit betrifft, immer noch sehr alleingelassen. Das hat viele Gründe, das hat viele Facetten, das hat auch viele geschichtliche Hintergründe, aber letztendlich haben diese Frauen Fragen, und diese Fragen sind relevant, Diana. Diese Fragen sind nicht irgendwie so ein bisschen Lifestyle oder was auch immer, sondern das betrifft das Wohlbefinden, die Gesundheit dieser Frauen, die mitten im Leben stehen. Und soziale Medien, klar, es gibt ein Fluch und einen Segen, aber sie haben eben, die bieten die Möglichkeit, Frauen überall, wo sie sich gerade befinden, zu erreichen. Und ich hoffe oder ich wünsche mir immer, dass das gelingt ohne Zeigefinger oder ohne von oben nach unten herab, sondern auf Augenhöhe und einfach, dass es wirklich jede versteht, weil es bringt nichts, wenn wir alle mit Zahlen rumwerfen, mit irgendwelchen Statistiken, sondern es geht darum, den Frauen zur Seite zu stehen. Und manchmal mache ich schon Kooperationen tatsächlich, weil eben viel Arbeit drin steckt, aber nie irgendwie mit Code oder irgendwie, um irgendwas zu verkaufen, sondern wenn irgendwelche Wissensinhalte nochmal gesondert vermittelt werden, ist das auch mal in Zusammenarbeit mit einer Firma. Also mit dem Kanal verdiene ich definitiv kein Geld. Das ist eine Herzensangelegenheit.
Wie viele Stunden steckst du da so rein? Na, denn du behandelst ja auch noch, ne? Also du bist ja bei Wechseljahre mit 2x.de, die Online-Ärztin oder eine von zwei Online-Ärztinnen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, das machst du an zwei Tagen in der Woche, ne? Und ansonsten würdest du wirklich sagen, du bist jeden Tag viele Stunden damit beschäftigt?
Ja, also das, ich möchte wirklich nicht übertreiben, aber es dreht sich schon sehr viel meines Alltags darum. Dann habe ich ja noch eine Praxis in Rom, eine Praxis in der Toskana, die Bücher. Also mein ganzes Leben dreht sich eigentlich um Frauengesundheit, würde ich sagen, in irgendeiner Form.
Du hast viele Schwestern und viele Töchter. Würdest du sagen, es kommt auch daher, aus einem familiären Hintergrund?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe 4 Schwestern. Mhm. Ich habe insgesamt mit allen geschenkten Töchtern 5 Töchter. Also wir sind eine sehr weiblich geprägte Familie. Mein Mann ist Gynäkologe, zwar in einem anderen Bereich, als ich tätig bin. Aber ja, ich finde Frauen einfach wahnsinnig spannend und interessant. Ich mag Frauen unheimlich gerne. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht irgendwie stutenbissig oder ich freue mich über jede starke, gesunde Frau und ich habe sie gerne in meinem Leben, egal wie, auch als Patientin. Wobei natürlich häufig behandelt man ja auch quasi die ganze Familie. Ich freue mich auch sehr, wenn Partner, Ehepartner, wie auch immer mit dabei sind, aber ich feiere Frauen.
Also ich arbeite ja auch unheimlich gerne mit Frauen zusammen, muss ich sagen. Das ist einfach irgendwie toll. Ich habe mich auch schon gefragt, woher das kommt, dass ich mein ganzes berufliches Leben dem Thema Frauengesundheit gewidmet habe. Und ich frage mich, welche Rolle dabei spielt, dass man ja doch auch immer wieder dagegen ankämpft, dass Frauen halt so schnell in die Psycho-Ecke gestoben werden und man einfach irgendwie nicht damit aufhören will, zu sagen, ja, aber da ist was. Also da geht's um was und das ist nicht alles psychisch. Es gibt sehr oft gute Gründe.
Diana, das ist so wichtig, was du sagst. Ich bin, also psychische Erkrankungen, psychische Krisen gehören natürlich in einen Fokus. Die gehören in keine Tabu-Ecke, die gehören nicht stigmatisiert und ist ja völlig klar. Das ist, psychische Erkrankungen sind absolut ernst zu nehmen. Aber nicht alles, was Frauen haben, ist psychisch bedingt. Und das Wichtige ist ja auch, dass die therapeutischen Optionen dann ganz andere sind. Und das finde ich einfach so wahnsinnig schwierig und das bin ich auch so leid und da werde ich mittlerweile wütend. Ich muss dir eine Geschichte erzählen, die mir jetzt vor 2 Tagen passiert ist. Das ist eine liebe Freundin von mir, eine ganz taffe Frau, Juristin, Anwältin, die mitten im Leben steht und die unter Migräne leidet. Wirklich auch so, dass sie arbeitsunfähig ist, zeitweise ausfällt, sich schlecht um ihre Kinder kümmern kann. Jede Migränepatientin kennt das, ja, wenn eigentlich gar nichts mehr geht, nur noch abgedunkeltes Zimmer und vielleicht Toilettenschüssel. Und da hat sie oft gesagt, ich habe so das Gefühl, das ist hormonell bedingt und ich weiß nicht, es ist mir so, es ist so mein Gefühl. Und sie ist immer irgendwie abgewiegelt worden, hat die Medikamente bekommen, die Medikamente, die sind das und das und das. Und jetzt haben wir sie hormonell eingestellt und sie ist erstmal total erleichtert, aber sie sagt, Mensch, das hat ja nicht nur irgendwie ganz persönliche Auswirkungen, dass mir das verwehrt wurde oder dass ich darüber nicht aufgeklärt wurde, dass mir nicht geholfen wurde, sondern auch wirtschaftliche, ökonomische Auswirkungen. Wenn ich ausfalle, ja, kann ich nicht für mich selbst sorgen. Also Frauengesundheit ist politisch, will ich damit sagen. Und das war so, dass sie das so gesagt hat. Das hat ja alles eine Konsequenz, wenn ich gesundheitlich nicht ernst genommen werde. Und das hat mich sehr berührt, weil das stimmt.
Und was ich auch so den Hammer daran finde, ist, dass das ja Frauen sind, die total gebildet sind, die über alle möglichen Ressourcen verfügen, die sich interessieren, auch für sich selbst und die ja auch liefern wollen, leisten wollen in ihren Berufen und für ihre Kinder da sein wollen und so weiter. Ich finde es schon bemerkenswert, wie gut man gebildet sein kann und wie wenig man über sich selber wissen kann. Und jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Ich habe ja inzwischen mit zig Frauenärztinnen auch gesprochen über die Wechseljahre. Und ich habe selber ganz genauso erlebt, nämlich man weiß sehr viel darüber, aber wenn es bei einem selber anfängt, kommt man nicht drauf.
Das ist tatsächlich so. Also das auf jeden Fall. Also ich, selbst ich hatte jetzt mal irgendwie was, oder hat Anke zu mir gesagt, Anke, die Gründerin von Wechseljahre, Judith, denk doch mal ein bisschen hormonell. Und ich so, oh Himmel, ja. Also ne, auf jeden Fall, das ist definitiv so. Aber was du sagst, Diana, ist so relevant, ja. Wir sprechen ja auch von Frauen, die die deutsche Sprache sprechen, die lesen, schreiben können, die vielleicht oder
die schon total privilegiert sind.
Ganz
ne?
Genau. Und ich hatte Frauen oder ich habe regelmäßig Frauen, die in irgendwelchen Führungspositionen sind, vor mir sitzen, die sagen, ich bin so verzweifelt, ich sitze wie ein kleines Mädchen vor meinem Arzt, vor meiner Ärztin und weiß nicht, mich zu verteidigen beziehungsweise zu sagen, nein, aber es stimmt etwas mit mir nicht. Und es ist nicht der Stress, den ich schon seit Jahrzehnten habe, sondern irgendwas passt hier gerade nicht. Ja, und dann muss man sich vorstellen, was ist mit Frauen, die vielleicht nicht lesen, nicht schreiben können? Was ist mit Frauen, die nicht die deutsche Sprache sprechen in einem Land wie Deutschland? Also die Wechseljahre sind immer noch irgendwie ein privilegiertes Problem oder Frauengesundheit ist irgendwie was sehr Privilegiertes, um Hilfe zu bekommen, auch in Deutschland.
Und das ist natürlich zum Haare raufen, ne? Weil es betrifft alle Frauen. Und ich finde halt auch, ja, Menobubble und so, klar, das Thema läuft jetzt ein paar Jahre. Aber ich finde, solange wie man noch nicht alle erreicht hat, darf man auch gar nicht aufhören.
Genau so ist es. Ich weiß, viele sagen, ich kann es nicht mehr hören. Ist ja keine Erkrankung, sondern ein natürlicher Prozess. Also diesen Ausdruck finde ich, also Satz finde ich grundsätzlich sehr schwierig, weil selbstverständlich ist es ein natürlicher Prozess.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen SIM-on Mobile-Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Aber die Wechseljahre sind auch der Brandbeschleuniger für gewisse Erkrankungen. Das heißt nicht, dass alle ihre Hormone ersetzen müssen, aber das heißt, dass alle Frauen, alle durchgängig darüber aufgeklärt werden müssen, was passiert, wenn der schützende Effekt der Hormone nachlässt auf Knochen, auf das Herz-Kreislauf-System und so weiter und welche Strategien helfen oder unterstützend wirken, weil das wissen die Frauen gar nicht. Die Frauen wissen doch zum Teil gar nicht, wie wichtig Vitamin D ist, eine ausreichende Kalziumversorgung. Ja, sie wissen nicht, dass Kraftsport wichtig ist, also Muskelaufbau und so weiter und so weiter. Und das finde ich absolut gravierend. Wir wissen, Frauen werden, was die Jahreszahl, die Jahre an sich angeht, werden sie älter als Männer, aber in einem deutlich schlechteren Gesundheitszustand. Und viele dieser Erkrankungen, zum Beispiel Immobilität, ist aufgrund eines Hormonmangels entstanden.
Also hat zumindest, ja klar, hat miteinander zu tun. Und früher hat man halt gesagt, ja, das ist halt so, wenn man alt wird. Man ist einfach im Vorteil, wenn man es einmal durchdacht hat. Und ich weiß nicht, wie geht's dir denn damit? Also anders als vor 5 Jahren sind die Informationen ja jetzt verfügbar oder leichter verfügbar. Und wie sehr nimmst du das wahr, dass man auch akzeptieren muss, wenn es Frauen gibt, die halt sagen, ich will mich nicht dafür interessieren. Was sind deine Gefühle dazu?
Ja, das tut mir ein bisschen weh. aus medizinischer Sicht tut mir das tatsächlich ein bisschen weh. Das empfinde ich oft so als Abwehrhaltung. Ich kann es verstehen, dass man sich einem Optimierungswahn entgegenstellen möchte. Ja, und sagt, okay, was soll ich denn noch alles machen? Also ich muss jetzt fit sein, ich muss mich um meine Familie kümmern, meinen Job kümmern, ich soll mich jetzt noch um mich kümmern, ich soll jetzt noch Prävention betreiben, ich soll Krafttraining machen, am besten 3 Stunden in der Woche. Was denn noch? Dass man da sagt, ja, so Time out, ich bin einfach auch nur ein Mensch und ich trinke auch gern mal ein Glas Wein und ich esse auch gern was Süßes. Das ist höchst menschlich und da bin ich sofort mit im Boot irgendwie. Mm. Ich glaube, es ist auch immer noch eine große Angst da, was das Thema Wechseljahre angeht. Körperlicher Verfall, Verlust der Sexualität, der Fruchtbarkeit irgendwie. Ne? Es kommen langsam auch im TV, Fernsehen und so weiter Role Models, wo wir sehen, das hat aber gar nichts mit Verlust zu tun, sondern es ist definitiv ein Eintritt in eine neue Lebensära und die ist anders als vor 20 Jahren, aber sie ist absolut bewundernswert und stark und voller Kraft und da freue ich mich sehr drüber. Aber ich glaube, im Grunde tut jede Frau gut daran. Das ist genauso, Diana, so wie ein Brustkrebs-Screening oder sowas. Ja, klar kann ich auch sagen, ich will darüber nichts hören und ich will es gar nicht wissen und auch gar nicht irgendwie. Es ist aber gut, gewisse Sachen zu tun für die Zukunft, für das gesunde Älterwerden. Das wird nicht alle Krankheiten verhindern. Kein Screening der Welt kann das. Und auch wenn wir uns alle super ernähren und was auch immer. Aber ich glaube, Wissen ist da schon sehr, sehr, sehr wichtig. Um auch einfach zu gucken, okay, das will ich für mich, das möchte ich nicht für mich, das ist ein Weg, ich muss nicht schlecht schlafen, ich habe viele, viele Möglichkeiten, die mir helfen können, ich muss nicht schwitzen und mein Knochen muss nicht schlechter werden. Und ich denke, das hat auch was. Also ich wünsche mir, dass jede Frau die Anwältin für ihren Körper ist, ja, für ihren Geist, für ihren Körper und dazu gehört Wissen.
Ja, absolut. Früher hatte man irgendwie viel mehr die Freiheit, das so geschehen zu lassen, ne? Also ganz früher, die Generation meiner Großeltern, die waren froh, überlebt zu haben, ne? Meine Eltern ja im Grunde genommen auch noch, ne? Also, dass sich da in unseren Ansprüchen auch einfach wahnsinnig was verändert hat, das macht man sich dann oft nicht so bewusst und das ist ja eigentlich was, was man die ganze Zeit immer nur feiern kann, ne? Weil wir können so viel mehr erwarten und erhoffen als eine Frau von vor 50 Jahren. Du bist ja in dieser Mino-Bubble, sag ich ja gerne, gefühlt bist du die Jüngste, ne? Und nach meiner Wahrnehmung hast du auch einen besonders wachen Blick für die jüngeren Frauen und du hast den Begriff In-Between-Frauen geprägt für sie. Kannst du einmal erklären, was du damit genau meinst?
Total gerne. Ich habe jetzt über die letzten Jahre, in denen ich hauptsächlich mit Frauen in den Wechseljahren gearbeitet habe, kamen immer häufiger jüngere Frauen, Ende 30, Anfang 40, rein statistisch, ich erinnere jetzt nur Zahlen, sind das noch keine Frauen in den Wechseljahren, weil rein statistisch beginnt die Perimenopause mit 45. Aber diese Frauen hatten Leidensdruck, die hatten Beschwerden. Oder ich hatte Frauen in den Wechseljahren, ich sage jetzt mal Ende 40, Anfang 50, die sagen, eigentlich geht es mir schon seit 10 Jahren irgendwie so, dass ich gemerkt habe, es verändert sich etwas. Und so ist die Idee entstanden. Es gibt für diese Phase, die Jahre vor den tatsächlichen Wechseljahren, gibt es keinen medizinischen Ausdruck. Oft wird gesagt, ich bin in der Prämenopause, was aber medizinisch nicht korrekt ist, weil die Prämenopause...
Das meint alles, ne?
Genau. Mhm. Beginn der fertilen Zeit, also Pubertät, bis zur Perimenopause. Mhm. Und das natürlich kann man jetzt eine, weiß ich nicht, 38-jährige Frau nicht mit dem 15-jährigen Mädchen vergleichen hormonell. Und wir wissen eben, es verändert sich ja schon was. Die Fertilität verändert sich. Wir haben immer häufiger sogenannte anovulatorische Zyklen, in denen keine Ovulation stattfindet. Und wir wissen eben, dass erst durch den Eisprung die relevante Menge an Progesteron in der zweiten Zyklushälfte gebildet wird. Progesteron, das ist das Gelbkörperhormon. Ich nenne es auch gerne das Wohlfühlhormon. Und das fehlt dann vielen Frauen zeitweise eben in dieser zweiten Zyklushälfte. Und die merken das, Diana, mit einem vermehrten PMS oder PMDS. Die haben Brustspannen, die haben eine Woche vor der eigentlichen Menstruation eine Schmierblutung. Die Menstruation wird auf einmal irrsinnig stark. Die sagen, oh Gott, das ist ja wie in der Pubertät. Auf einmal fange ich wahnsinnig an zu bluten und kann irgendwie einen Tag nicht rausgehen, weil ich dauernd den Tampon wechseln muss. Und es kommt auf einmal zu einer Histaminintoleranz und. Es sind also so ein Sammelsurium an Beschwerden, das entsteht. Das sind noch nicht die Wechseljahre. Der Schlaf wird schlechter. Also viele Frauen, die dann wirklich auch eine gravierende Schlafstörung entwickeln, wird auch gerne auf die Psyche geschoben, klar, auf Stress. Aber das sammelt sich alles so in der zweiten Zyklushälfte typischerweise. Und das ist schon ein relativ klares Zeichen dafür, dass es eben hormonell bedingt ist. Und das haben sehr, sehr viele Frauen.
Und da ist es ja eigentlich so, also wenn schon die Frauen in den Wechseljahren nicht gut versorgt sind, weil viele Ärzte nicht gut Bescheid wissen, diese Frauen, für die gibt es noch viel weniger Regeln, wie man das behandelt und so weiter.
Genau, und das ist dann wieder dieses One Fits All. Dann wird den Frauen gesagt, die Pille. Ne? Also wenn irgendwie Blutung, Pille. Und wir sind ja in einer Zeit, verständlicherweise, wobei ich ja gegen jegliche Form des Schwarz-Weiß-Denkens bin in der Medizin, aber viele Frauen wollen keine Pille mehr nehmen. Die sagen, ich habe die jahrzehntelang
Zahlen
genommen.
Sinken. Mm.
Ja, ne, die wollen einfach nicht. Das ist auch so eine Art, ich mag jetzt nicht mehr, was ja auch total okay ist. Aber dann wird halt mit den Schultern gezuckt und ja, dann ist das eben so. Dabei gibt es natürlich ganz, ganz viel, was die Frauen machen können. Und das Zweite ist, Diana, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es viele, nicht wenige Frauen mit vorzeitigen Wechseljahren gibt. Mm. Ja, also die früh unter 40 in die Wechseljahre kommen. Und ich sag dir, ich fisch sie immer wieder raus. Und das sind Frauen, das ist relevant, weil diesen Frauen müssen wir aus rein medizinischer Sicht eine Hormonersatztherapie anbieten.
Das da gibt es ja auch überhaupt gar keine Diskussion, ne? Dass, wer die nicht kriegt, da macht jemand einen Fehler.
Das
ne? Also da macht ein Arzt einen Fehler.
So ist es. Aber wenn den Frauen immer wieder erzählt wird, dass du irgendwie gestresst bist, dass es dir irgendwie, dass du nicht schläfst, dass dir alles wehtut oder sowas, ja, das ist einfach ne Haus, Hund, Familie, keine Ahnung, Job, keine Ahnung, wie immer. Und ganz häufig auch dieser Satz, nee, für die Wechseljahre sind sie aber noch viel zu jung.
Ja, das hören, glaube ich, wirklich viele. Also wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass man nicht häufig genug erklären kann, woran erkenne ich eigentlich, dass ich in den Wechseljahren bin? Und die Frage kommt ja auch immer wieder. Diese ganze Latte von Symptomen, die du vorhin aufgezählt hast, zusammengefasst ist es praktisch so, all diese Symptome sind ein Grund, das ärztlich abklären zu lassen, wo stehe ich?
Also ich finde, Egal, ob es schon die Wechseljahre sind oder diese In-Between-Zeit, wenn ich einen Leidensdruck habe, sollte alles ärztlich abgeklärt werden und es sollte immer ein Auge drauf geworfen werden und es sollte immer eine Unterstützung geben und immer eine individuell passende. Woran merkt eine Frau, ob es eher die Wechseljahre sind oder ob es eher die Übergangszeit ist? Ich sage das meinen Frauen immer so, Diana, wenn die Beschwerden hauptsächlich auf die zweite Zyklushälfte begrenzt sind, ja, wenn alles wirklich irgendwie so nach dem gefühlten Eisprung oder errechneten Eisprung, der dann eben nicht stattfindet, wenn das sich alles so in diese zweite Zyklushälfte kumuliert, dann ist es eher diese In-Between-Zeit. Ja.
Ah, ja.
Wenn Frauen aber sagen, okay, also natürlich kann man da auch sagen, Wechseljahre ist, also der Zyklus muss noch nicht komplett unregelmäßig sein, aber viele Frauen sagen eben auch, ich blute nicht mehr regelmäßig, beziehungsweise die Blutung ist wirklich noch 2-3 Tage oder sowas, da kriege ich schon solche Ohren und denke, na, da müssen wir aber auch unbedingt, also ganz wichtig, ganz großen Blick auf den Östrogenspiegel legen. Also wenn eine Frau zu mir sagt, also ich fühle mich in der zweiten Zyklushälfte richtig mickrig und dann fange ich an zu bluten und ich ist wie irgendwie eine Raupe, aus der wieder ein Schmetterling irgendwie in die Luft steigt, dann ist es eher in between, dann ist es eher quasi zweite Zyklushälfte. Wenn es durchgängig ist, wenn Hitzeballungen dazukommen, wirklich kognitive Beschwerden dazukommen, Knochen- und Gelenkschmerzen, dann ist das für mich so Östrogen, es schreit so richtig nach einem Östrogen-Problem in Anführungszeichen. Wir müssen davon abkommen, dass wir denken, Östrogen geht quasi linear runter. Das haben wir ja früher immer so gedacht. Ne? Das hört immer irgendwie, geht einfach runter und hört dann irgendwann auf. Der Östrogenspiegel macht ja so. Auch in den Wechseljahren gibt es ja Phasentage, wo es den Frauen super geht. Und dann, aber also es hilft definitiv, ein Zyklustagebuch zu führen. Das ist wirklich das, was die Frauen auch zu Hause schon mal machen können, bevor sie den Arzttermin haben, bevor sie, wenn sie warten, wenn sie irgendwo auf Wartelisten stehen, macht ein Zyklustagebuch, schreibt auf, wann ihr im Zyklus welche Symptome habt. Dann ist das ja schon mal eine super Vorbereitung und hilft natürlich uns Mediziner und Medizinerinnen wahnsinnig. Und dann gibt's ja auch immer noch die Möglichkeit eines Hormonstatus, also einer Hormonanalyse. Die ist sowohl in between als auch in den Wechseljahren mit Vorsicht zu genießen, weil wir es einfach mit schwankenden Hormonspiegeln zu tun haben. Es kann ja sein, dass zum Beispiel dann in der zweiten Zyklushälfte der Progesteronspiegel bestimmt wird und der Eisprung war super und das Progesteron hat einen tollen Wert und dann wird der Frau gesagt, nee, es ist alles psychisch. Ja, das, da ist ihr ja nicht mitgeholfen. Das ist ja so, ich finde, das ist so diese Krux daran, ja. Dass die Frauen, ich sage das fast in jedem Podcast, manchmal fühle ich mich wie so ein Papagei, Diana, aber egal, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, ja. Ich kenne keine Frau in den Wechseljahren, der es gut geht, mit der ich auch jahrelang, die ich jahrelang begleite, monatelang begleite und die wirklich viel Gutes für sich tut und sich wohl in ihrer Haut fühlt, der es gut geht. Die sagt, ich möchte nochmal 20 sein. Ich kenne nicht eine einzige. Und das finde ich, das tut mir richtig körperlich weh, wie viel Lebenskraft die Frauen verlieren, wie viel Lebensqualität, Lebensfreude, Lebenslust, wenn sie nicht medizinisch fundiert unterstützt werden.
Wobei man immer sagen muss, und das macht es auch noch schwierig, es trifft ja nicht alle Frauen. Es gibt ja wirklich diese Frauen, die laufen da durch und merken eigentlich gar nichts, außer ich blute irgendwann nicht mehr. Klar, die müssen auch irgendwann auf ihre Knochendichte schauen, auf ihr Herz-Kreislauf-Risiko und so weiter. Aber das sind diejenigen, die jetzt sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum hier so ein Fass aufgemacht wird. Das wird alles viel zu sehr pathologisiert. Die sollen sich mal nicht so anstellen, so ungefähr.
Aber das
also,
ist, das ist
das
ja,
hat viele Ebenen.
Aber das ist ja, ich bin froh, also wir haben ja so diese Ein-Drittel-Regelung, ob die so stimmt, wissen wir alle nicht, ne? Ich glaube da auch nicht dran.
Ich glaube eher nicht daran, aber ja.
Aber es gibt die Frauen, die gar nichts haben und trotzdem müssen die sich, und das ist es, ja, können die genauso, die Osteoporose ist ja erstmal symptomlos, also erst die Osteopenie, die Abnahme der Knochendichte und sowas, ja, trotzdem müssen diese Frauen sich auch, wenn sie gesund alt werden wollen, nicht älter, sondern auch gesund alt werden wollen, müssen die sich, müssen ist das ein doofes Wort, ich weiß, aber sollten sich um ihre Gesundheit kümmern. Und das ist aber doch immer wieder dasselbe. Weißt du, jemand, der keine Migräne hat, verdreht vielleicht die Augen, wenn die Freundin irgendwie zur dritten Verabredung nicht kommen kann, weil sie mit Migräne im Bett liegt und denkt, oh, was ist das für eine Ausrede? Die will sich nicht mit mir treffen. Oder jemand, der einen depressiven Partner zum Beispiel hat und damit gar nicht irgendwie das nicht fühlen kann, der verdreht auch vielleicht die Augen und sagt, ja, jetzt ist aber mal mal gut, jetzt steh halt mal aus dem Bett auf. Ne? Das ist ja immer so. Wenn man es selbst nicht fühlt, dann ist es oft schwierig nachzuvollziehen. Und da bitte ich natürlich alle Frauen, ne, wirklich weibliche Empathie, weibliche Solidarität. Es ist super, wenn ihr nichts spürt. Aber ich versichere, es gibt sie, die Frauen, denen es sehr, sehr schlecht geht.
Ja. Ja.
Ich würde gerne noch was, Diana, zu dem Hormonstatus sagen.
Ja.
Um das nochmal abzurunden, weil ich tatsächlich auch mit Blutwerten arbeite. Ne, nicht, dass meine ganzen Patientinnen, die jetzt denken irgendwie, die jetzt hier zuhören, ich hoffe, dass sie zuhören, dann sagen, okay, aber warum hat sie mich dann am Anfang mal um Hormonstatus gebeten? Mhm. Weil wir sie eben doch raussuchen, rausfischen, diese Frauen mit den vorzeitigen Wechseljahren. Und das sehen wir, wenn es gravierend oder ne, wenn das jetzt wirklich frühzeitiges Erlöschen der Ovarialfunktion ist, sehen wir das im Blut.
Ne, das auch ganz ist, eindeutig, ne? Das ist doch dieser FSH-Wert, der dann einfach hochgeht.
Ganz genau. Das heißt, Ich will es einmal haben. Ich weiß, wie viel Mühe viele Frauen haben, an einen Hormonstatus zu kommen. Es ist aber ein Puzzleteil. Ich sage immer, es ist ein Puzzleteil. Ihr werdet schwarz auf weiß, werdet ihr in den meisten Fällen, weil die meisten Frauen sind ja zum Glück nicht in den vorzeitigen Wechseljahren, das sind 1% etwa unter 40 und ich glaube 0,3 unter 35. Aber das sind Frauen, ja, und die sind relevant. Trotzdem ist es nochmal so eine Absicherung mit doppeltem Boden. Bei manchen Frauen hilft es auch, wenn wir zum Beispiel sagen, oh, der Progesteronspiegel jetzt in der zweiten Zyklushälfte, das war ein anovulatorischer Zyklus, wie hast du dich da gefühlt? Schlecht, ja, okay, hier hast du es schwarz auf weiß. Und wenn nicht, sage ich der Frau aber eben auch nicht, nee, du hast nicht, sondern sag, okay, das war jetzt ein ovulatorischer Zyklus, wie hast du dich gefühlt? Na, einfach, dass die Frau, es hilft manchmal auch so ein Eigengefühl nochmal zu unter, es hat was Psychologisches, sage ich mal. Aber auch ist medizinisch nicht unrelevant. Was ich jetzt nicht mache oder was ich dann auch oft höre, sind Frauen in der Postmenopause, die sich dann an mich wenden und sagen, ich habe jetzt irgendwie seit 2 Jahren nicht geblutet zum Beispiel und mein Frauenarzt, meine Frauenärztin will keinen Hormonstatus machen, wo ich sage, naja, also das sind natürlich niedrige Spiegel, das ist dann zum Beispiel, auf dem Befund steht dann Estradiol kleiner 5 oder sowas, ob das braucht man dann wirklich nicht. Bei einer postmenopausalen Frau brauche ich den Östrogen, also wenn sie keine Hormonersatztherapie macht, brauche ich den Östrogenspiegel tatsächlich nicht, weil er ist niedrig, das weiß ich.
Wo sollte es herkommen, ne?
Genau. Das ist so ein bisschen gerade auch die Krux, finde ich, dieser Menobubble, dass sehr viel, und ich möchte mich da gar nicht irgendwie, ich hoffe, du verstehst oder ihr versteht das alle nicht falsch, dass ich mich da irgendwie hervortun möchte, aber es ist ja so, also es gibt ja viele Meno-Influencerinnen, da schwirrt manchmal auch so ein bisschen medizinisches Halbwissen und das ist irgendwie auch etwas, was in den letzten Monaten gefühlt zugenommen hat, dass man auch immer wieder dagegen so ein bisschen angehen muss und sagen muss, aber Leute, stopp, das stimmt jetzt so nicht, das ist vielleicht schön laut und plakativ und was auch immer, aber rein medizinisch, hey, das fällt mir auch auf, dass da jetzt viel so halbmedizinisches Wissen irgendwie zirkuliert und das ist für die Frauen absolut nicht zuträglich.
Sind ja auch sehr viel mehr geworden einfach. Genau. Über die Jahre.
Es gab diesen ziemlich guten Artikel, das ist schon Jahre, glaube ich, hier, 1-2 Jahre her, in der New York Times mit der Überschrift Menopause Gold Rush. Es ist natürlich mittlerweile ein Riesenmarkt geworden.
Ja, wer hätte das gedacht, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich finde eigentlich diesen Spruch, ich bin lieber eine interessante Zielgruppe für Konsum oder für Marketingstrategen, als dass ich nicht stattfinde, ne? Also das haben wir mit losgetreten und damit müssen wir leben. Ich finde es auch sehr schwierig, aber ich kann es nicht verurteilen, weil es ist besser als das, was wir vorher hatten, nämlich die Frau in der Lebensmitte findet überhaupt nicht statt und ist es einfach alles nur ihr eigenes Problem, ne? Und sie muss irgendwie sehen, wie sie zurechtkommt. Also ich wollte dich aber auch noch mal was fragen zu deiner Influencer-Tätigkeit, ne? Du bietest ja auch immer wieder Fragerunden an. Welche Fragen werden dir denn am häufigsten gestellt?
Das ist völlig verrückt, weil es sind am Ende immer wieder die gleichen. Also ja. Wenn ich das kurz ankündigen darf, es erscheint ja im Oktober mein neues Buch und das ist im Prinzip die Sammlung dieser Fragen, wo ich so dachte, die kommen ja wirklich, wirklich immer wieder. Das muss man einfach jetzt mal aufschreiben, damit das jede Frau nachschlagen kann.
Darf ich das ergänzen? Body and Balance erscheint am 1. Oktober. Ich hoffe, da machen wir nochmal eine Folge, aber jetzt sag doch nochmal,
sehr, sehr gerne. Sind's.
Oder ich sag mal so, wo rollst du schon die Augen?
Ich roll
nein,
nie,
wahrscheinlich rollst nein, du ja gar nicht.
Ich
ne?
roll nicht die Augen. Ich denke manchmal, Ich wünsche mir, dass ich nicht langweilig werde. Das meiste dreht sich um die Hormonersatztherapie, weil einfach so viele Mythen wabern. Das erste ist, darf ich eine Hormonersatztherapie machen, wenn ich eine Gerinnungsstörung habe, wenn ich Migräne mit Aura habe und nie eine Pille nehmen durfte, wenn meine Mutter Brustkrebs hatte und so weiter. Also darf ich überhaupt? Oder ich habe ein Leberhämangiom, also irgendwas an der Leber. Ich durfte nie irgendwie eine synthetische Pille nehmen. Darf ich das? Das zweite ist dann, dass die Frauen sagen, okay, ich habe jetzt meinen Frauenarzt oder meine Frauenärztin überredet, in Anführungszeichen, mir Hormone zu verschreiben und der hat mir die Präparate in die Hand oder hat mir das Rezept aufgeschrieben, ich habe es mir geholt und ich soll einfach mal ausprobieren. Aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie das geht. In der Packungsbeilage steht irgendwie 2 Hub am Tag und 200 Milligramm Progesteron, aber ich fühle mich total schlecht damit, ich bin morgens wie ausgenockt und sowas. Ne? Also dieses, wie dosiere ich eigentlich individuell richtig? Das sind so ist so der zweite Part, den ich sehr, sehr viel kriege.
Vielen wäre es, glaube ich, lieber, sie hätten eine feste Dosierung und das ist jetzt die richtige für dich. Aber da sind wir wieder bei dem Thema von gerade eben, so ist es eben nicht, ne? Weil es auch bei jeder unterschiedlich ist, was überhaupt durch die Haut geht, was überhaupt im Blut ankommt und so weiter. Ja, das ist alles so individuell.
Also ich merke, dass die Frauen, wie soll ich sagen, gerade was diese Dosierung angeht, die hätten natürlich, ich verstehe das auch, eine Tablette, sag ich mal, und zack, das Leben ist wie vorher. So funktioniert es tatsächlich erst recht mit bioidentischen Hormonen in der Perimenopause sicherlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Frauen, und das hier sind wirklich gestandene, taffe Frauen, einfach so ein Backup möchten. Einfach so das Gefühl von, ich möchte mich nicht mehr so allein fühlen. Ich habe mich mit meinen Symptomen alleine gefühlt und jetzt soll ich die Therapie auch irgendwie alleine machen. Und ich habe total Schiss und bin total unsicher. Die wollen, ich kann das nachempfinden.
Ich auch total. Und ich glaube, da ist auch ganz viel einfach ein großes Bedürfnis nach Austausch und Abgleich. Ich wollte dich jetzt aber noch mal einmal fragen, es ist jetzt ein kleiner Themensprung, ne? Du gehörst ja auch zu den wenigen, die sich auf Insta auch politisch positionieren, ne? Zum Beispiel, und das hast du auch fixiert auf deinem Profil, was die AfD für Frauen bereithält. Und du hast ja auch Arbeit investiert in den Antrag zur Menopausestrategie, damals noch Opposition von der CDU-CSU-Fraktion, der hervorgegangen ist aus der Hashtag Wir sind 9 Millionen Bewegung. Da hast du eine wichtige Rolle gespielt, dass also zumindest das Wort Wechseljahre im Koalitionsvertrag auftaucht. Kannst du noch mal einmal sagen, was du da genau gemacht hast bei diesem Antrag? Und dann frage ich dich natürlich auch noch, was du glaubst, dass wir jetzt erhoffen können.
Oh, Diana. Frauengesundheit ist politisch. Der weibliche Körper ist politisch. Und ganz kurz zu diesem AfD-Post. Es ist absolut erschreckend, was in den verschiedenen Wahlprogrammen der AfD steht, jeweils auch zu den verschiedenen Wahlen, Europawahl und sowas. Also ich habe da wirklich, bin alles durchgegangen und habe geguckt, was sagen sie über Frauengesundheit. Und das ist hanebüchen. Das ist absolut frauenfeindlich. Das ist ein Rückschritt um Jahrzehnte. Und das macht mich so wütend. Das macht mich so wütend. Das ist alle Arbeit, die wir Frauen reingesteckt haben, wie viel Energie wir wirklich tagtäglich aufbringen, um gesellschaftlich etwas zu bewegen, um eine Gleichberechtigung, sind wir lange noch nicht, ja, will diese Partei zurückrollen. Ja, es geht um Schwangerschaftsabbrüche, es geht um Beendung der Genderforschung, ne? Es geht um das Rollenbild der Frau auch innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Familie und so weiter. Und das muss man ganz laut aussprechen. Das, Frauen, das ist das, was diese Partei für euch vorsieht. Und das muss gesellschaftlich klar sein. Und dann muss eine Frau sich überlegen, ob das eine Partei ist, die ich wählen kann oder meine Partnerin oder mein Partner oder wer auch immer. Es geht um Gleichberechtigung, es geht um ein freies Leben für alle Menschen und das macht mich richtig emotional.
Liebe Mino an mich Fans, ich würde mich total freuen, wenn ihr auch unseren Saisonwechsel-Newsletter abonnieren mögt. Den schreibe ich im Wechsel mit meiner lieben Kollegin Andrea Berning, einer Online-Kollegin, die wie Diana ebenfalls auf Gesundheit spezialisiert ist. Jede Woche findet ihr darin Inspiration, Buchtipps, Wissenswertes und kleine Lifehacks rund um das Thema Frauengesundheit in der Lebensmitte und Wechseljahre. Den Link zum Saisonwechsel-Newsletter findet ihr in den Shownotes. Er flattert dann jeden Freitag in euer Postfach. Und jetzt zurück zur Folge.
ich finde das richtig toll, dass du dir diese Arbeit gemacht hast und das da zusammengefasst hast. Und also kann nur jedem empfehlen, sich das einmal anzuschauen auf deinem Account. Okay, die Menopausestrategie, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Trotzdem, was hast du an dem Antrag gearbeitet?
Ich habe den medizinischen Teil geschrieben. Also ich bekam diese Bitte von der Opposition und ich muss es immer wieder sagen, das ist jetzt nicht meine Partei, aber mit unserer Initiative der Bewegung Wir sind 9 Millionen war die Opposition eben das Parteigefüge, was sich eben dafür eingesetzt hat und interessiert hat. Ich habe oft den Vorwurf bekommen, das sei alles Pinkwashing und so weiter, aber ich wollte unbedingt, dass dieses Thema politisch gesehen wird. Und deswegen habe ich das so vorangetrieben und habe diesen medizinischen Teil einfach, dass es medizinisch korrekt ist, dass dargelegt wird, das passiert mit den Frauen und das erleben viele Frauen während dieser Zeit und das ist gesellschaftlich und politisch und auch ökonomisch relevant und es ist nicht nur das private Problem oder in diesem Fall das private Pech, persönliche Pech der Frauen, sondern es hat einen gesellschaftlichen Einfluss und deshalb muss die Politik sich dafür interessieren.
Und wie siehst du es jetzt? Also bisher haben wir ja dieses Wort in dem Koalitionsvertrag. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, das ist ein Schritt und alle, die dazu beigetragen haben, feiere ich. Was glaubst du denn, wie es weitergeht?
Diana, ich höre deine Skepsis und ich teile sie total. Und das eine Wort reicht mir natürlich nicht. Also was soll ich sagen? Also das kann mir nicht reichen und das stellt mich natürlich nicht zufrieden, nein. Und was meine Erwartung ist, es ist schwierig, politisch eine Erwartung zu haben. Ich kann versichern, dass ich mich weiter in meinem Maße, wie ich das kann, einsetzen werde. Aber ich bin, die Mühlen mahlen sehr langsam und ich glaube, für wirklichen Enthusiasmus ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, dass sich da wahnsinnig viel bewegen wird. Wir haben viele weltpolitische Themen, ich weiß das alles.
Ja, ja.
Aber es sind ja nicht nur die Wechseljahre genannt worden, es ist auch die Endometriose zum Beispiel. Also es geht um die Frauengesundheit hoffentlich allgemein. Aber ich kann da keine Versprechung machen, dass da jetzt in den nächsten Monaten erst recht nicht, in den nächsten Jahren wahnsinnig viel passieren wird. Wie gesagt, ich bin dabei und ich arbeite daran mit ganz vielen anderen tollen, tollen Frauen. Vor allem Frauen.
Ich glaube, wir können da wirklich nur rausnehmen, uns auf nichts verlassen. Und wenn die Strukturen sich nicht dahingehend verändern, dass es Frauen leichter gemacht wird, die nötige Versorgung zu bekommen, dann ist es und bleibt es umso wichtiger, sich zu informieren. Und insofern, liebe Judith, danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier mit mir bei Meno an mich zu sprechen.
Ich danke dir so sehr für die Einladung, Diana, wirklich, wirklich tausend Dank.
Oh, von Herzen super, super gerne, Judith. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Ich würde ja auch gerne nochmal mit dir über das Thema Postmenopause sprechen, aber das machen wir dann zum Oktober. Was hältst du davon?
Das finde ich einen ganz fantastischen Plan.
Super.
Ich nehme dich beim Wort.
Okay. Judith, vielen Dank und alles Gute nach Rom. Ne?
Ja, ich danke dir, Diana. Alles Liebe.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.